Dankeschön für diese wunderbare Zeit des Lobpreises, die uns in die Gegenwart Gottes mitgenommen hat. Ich habe auch schon viel von dem gehört, was uns jetzt gemeinsam beschäftigen wird, zu diesem Thema auf Gottes Stimme hören. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt dafür Zeit nehmen wollen. Ich muss einmal kurz die Esther fragen. Genau, da lag gerade noch der Pointer. Dankeschön. Einige von euch, viele glaube ich sogar, waren ja letzte Woche auch schon hier, als wir angefangen haben, über dieses Thema zu reden, Gottes Stimme hören. Ihr wisst, wir wollen das nicht zu einzelnen Predigten machen, wir wollen gemeinsam einen geistlichen Prozess durchlaufen in diesen 4 Wochen, ziemlich kurz dafür, aber ich glaube, dass Gott in der Zeit was tun kann. Und deswegen lohnt es sich einmal zurückzudenken, was war nochmal letzte Woche, was ist vielleicht auch in dieser Woche passiert. Man geht ja aus so einem Gottesdienst raus auch mit bestimmten Gedanken, Vorsätzen, Fragen. Häufig hat man die schon vergessen, wenn man den Kaffee zu sich nimmt. Manchmal reicht es bis nach Hause und manchmal auch weiter. Und die Chance eines solchen Prozesses ist ja, dass man das in der nächsten Woche nochmal aufnimmt. Und dass auch dann, wenn das in der ganzen Woche einen nicht beschäftigt hat, man nochmal an einem anderen Punkt anfängt als vor einer Woche. Und darauf vertraue ich und darauf vertraue ich auch für die ganze Zeit, die kommt. Wir haben letzte Woche geredet über Zugänge zu Gott. Wie finde ich denn in die Gegenwart Gottes, wo ich Gottes Stimme hören kann? Was ist mein stärkster Zugang? Ist das der Kopf, das Nachdenken? Das kann wichtig sein. Sind es Beziehungen? Ist es die Gemeinschaft mit anderen Christen? Ist es der Moment, wo ich mich für andere Menschen einsetze, wenn ich diene? Ist das etwas, was mich Gott besonders nahe bringt? Ist es die Anbetung? Ist es das, wo ich mich in der Gemeinde einsetze, wo ich helfe, dass Dinge funktionieren? Ist es die Zeit, in der ich ganz alleine mit Gott bin, die Bibel lese und bete? Ist es der Moment, wo ich in die Schöpfung gehe und wo ich mich anrühren lasse von diesem großen Atem der Schöpfung, der Atem Gottes selber ist? Und alle diese Zugänge sind wichtig, alle diese Zugänge sollten in unserem Leben eine Rolle spielen und jeder von uns weiß, denke ich, was ist mein besonders starker Zugang und arbeite an diesen Stärken, entwickle sie. Mir hat das letztens noch mal jemand in einem anderen Zusammenhang gesagt, manchmal denken wir, es ist einfach so, ich habe die Begabung oder ich habe sie nicht, ich habe den Zugang oder ich habe ihn nicht. Aber auch wenn du ganz begabt bist mit deinen Händen und ganz viel Geschick in deinen Händen hast, dann musst du, um Chirurg zu werden, noch ganz viel lernen. Du brauchst diese Begabung, aber du kannst dich nicht einfach an den OP-Tisch stellen. Und wenn du ein gutes Körpergefühl hast, dann musst du, um ein guter Tänzer zu werden, ziemlich viel üben in der Tanzschule. Ohne diese Begabung kannst du so oft dahin gehen, wie das will, da wird das vielleicht nichts. Aber du brauchst Entwicklung. Du brauchst Entwicklung. Das brauchen wir, deswegen sollten wir unsere Zugänge zu Gott entwickeln und auch diejenigen, die uns vielleicht nicht so nahe liegen, neu entdecken. Wir haben auch über Missverständnisse geredet, darüber, dass Gottes Stimme nichts ist, womit Gott uns einfach einen Wettbewerbsvorteil auf dem allgemeinen Kampf des Lebens verschaffen will, dass uns unser Stolz und unsere Passivität häufig im Weg stehen können. Und wir nehmen diesen Faden jetzt wieder auf. Ich möchte eigentlich heute im Wesentlichen über 2 Fragen mit euch sprechen, die bei diesem Thema auch naheliegen und vorkommen müssen. Nämlich erstens noch einmal auf etwas andere Weise, wie redet Gott zu uns? Auf welche Weise hören wir Gottes Stimme? Und zweitens, das ist dann eigentlich sozusagen nur die Kehrseite der ersten Frage, wie gewinne ich Gewissheit darüber, dass das jetzt wirklich Gottes Stimme war, dass dieser Gedanke, dieser Impuls wirklich von Gott kommt. Eine Frage, mit der wir alle, die im Glauben unterwegs sind, schon viel Erfahrung gesammelt haben und ich freue mich, dass wir heute nochmal Zeit haben, darüber ganz tief nachzudenken. Ich möchte aber anfangen mit einem Bibelvers, der mir in dem Zusammenhang dieses Themas einfach außerordentlich wichtig ist, aus Hebräer 3, Vers 7 und 8. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das reicht eigentlich schon fast als Botschaft zum Mitnehmen. Wir gehen manchmal davon aus, die Stimme Gottes sei so unhörbar und Gott würde so wenig zu uns reden, aber das stimmt nicht. Gott redet. Und die Frage ist, ob wir in diesem Moment, wenn der Moment da ist, heute, ob wir dann bereit sind, unsere Herzen aufzumachen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ja, wir fangen an mit diesem Thema. Wie redet Gott? Auf welchen Wegen kommt Gottes Stimme zu uns? Und ich möchte euch das so erklären, wie das im Alpha-Kurs erklärt wird. Der Fritz ist jetzt nicht da, aber wir machen ja ein- bis zweimal im Jahr, macht er mit anderen zusammen diesen Alpha-Kurs. Und da gibt es auch dieses Thema, wie führt uns Gott, wie redet Gott? Und der Alpha-Kurs ist deswegen schön, weil er Dinge immer so einfach auf den Punkt bringt. Und im Alpha-Kurs gibt es 5 Gs als Antwort auf diese Frage, wie Gott redet. 5 Gs und die gehen wir jetzt auch miteinander durch. Ich möchte das aber nicht so machen wie im Alpha-Kurs, sondern ich möchte mit euch das gerne hinterlegen mit einer Geschichte aus der Bibel, mit einem längeren Abschnitt aus dem Alten Testament, in der diese Frage eine entscheidende Rolle spielt. Und das ist die Geschichte von Gideon aus dem Buch Richter, in Richter 6 und den folgenden Kapiteln. Ich sage etwas zu diesem Mann Gideon. Gideon lebte in einer Zeit, als das Volk Israel es schon geschafft hatte, eine Heimat zu finden. Ein verfolgtes, unterdrücktes Volk in Ägypten hatte es durch Gottes Führung geschafft, in ein neues Land zu kommen und da Fuß zu fassen. Aber Gideon lebte in einer Zeit, in der das noch sehr instabil war. Das Volk Israel war in diesem Land, sie betrieben Ackerbau, Weinbau, sie gehörten also in der damaligen Entwicklung der Menschheit zu den Sesshaften in diesem Land. Aber was sie immer wieder gefährdete, waren Einfälle von Völkern, von Volksgruppen, die nicht sesshaft waren, von Nomaden und die dann kamen und sie immer wieder überfielen. Und in dieser Zeit wird Gideon zu einer entscheidenden Retterfigur. Gott macht ihn zu einem Retter. Und ich möchte diese Geschichte mit euch jetzt einmal so anhand des Bibeltextes durchgehen. Und ich sage euch, das hat mich wirklich beeindruckt, 7-mal spricht Gott in dieser Geschichte mit Gideon auf ganz unterschiedliche Weise. Und wir gehen jetzt mal an diesen 7 Stationen entlang und dann hören wir auf den Alpha-Kurs und auf die Frage, wie redet Gott an diesen einzelnen Stellen. Ich fange an, euch das vorzulesen in Richter Kapitel 6. Und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab der Herr sie in die Hand Midians 7 Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israel die Felslöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens, die zogen herauf gegen sie und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel, denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken, zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen, um das Land zu verheeren. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Eine ganz schreckliche Ausgangssituation, die man gar nicht lesen kann heute, ohne darüber nachzudenken, wie viele Menschen auch heute noch in solchen schrecklichen Situationen leben müssen. Und einige sind jetzt zu uns gekommen davon. Wenn wir darüber reden, die Stimme Gottes zu hören, dann geht es nie um ein schönes Add-on in unserem Leben. Nie um ein geistliches Gadget, was einfach nice to have ist. Es geht darum, dass Gott seine Stimme hören lässt, um Probleme zu lösen. Und um Menschen zu befreien und zu erretten. Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen, die sagen, also bei mir ist es im Moment grosso modo, bei allem, was auch nicht so schön ist, bin ich in einer glücklichen Lage. Dann verlass dich darauf, die Stimme Gottes kommt zu dir, um dich zu einem Menschen zu machen, der das bei denen ändert, denen es viel, viel schlechter geht. Ganz egal, was das für eine Situation ist. Und wenn man so eine Gruppe von Menschen vor sich hat wie heute hier, dann ist es immer so, dass auch Leute dabei sitzen, die selbst in einer schwierigen Lage sind. Ganz egal, was das ist, Familie, Beruf, dein persönliches Leben. Und die Stimme Gottes kommt nicht, um einfach noch was Nettes obendrauf zu setzen, sondern sie kommt, weil Gott ein Gott ist, der retten möchte. Und deswegen ist dieses Thema so entscheidend. So, jetzt kommt die erste Etappe, das erste Mal, dass Gott redet. Und es geschah, Vers 7, als die Söhne Israel wegen Midian zum Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israels. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus, und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker, und ich habe sie euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Gott schickt als erstes einen Propheten. Und was dieser Prophet sagt, ist nichts einfach anderes als das, was Gott schon oft gesagt hatte, was sein generelles Wort und Reden war. Sein Auftrag an dieses Volk, nur diesem einen Gott zu gehören. Das erste Reden Gottes. Gar nicht speziell zu Gideon, zu allen. Jetzt kommt es mit der zweiten Etappe dazu, dass Gott ganz speziell zu Gideon redet. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch dem Abjeseriter gehörte, und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Vers 14, da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Da sagte er zu ihm, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche nicht von hier, bis ich zurückkomme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und jetzt macht Gideon etwas, was auch Abraham mal in einer vergleichbaren Situation gemacht hat, bei Besuch von Engeln. Er bereitet eine Mahlzeit vor, die eine Mahlzeit sein könnte für jemanden, der einfach ein ganz normaler Besucher wäre, aber auch ein Opfer für jemanden, der Gott selber ist. Und er kommt dann, da muss der Engel wirklich länger warten, weil da wird erstmal die Ziege geschlachtet und so weiter, aber Gott hat ja Zeit. Und er kommt dann wieder raus und dann heißt es in Vers 20, der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es hin auf diesen Felsen da. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn das Ende seines Stabes aus, der in seiner Hand war, berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote, da stieg Feuer auf aus dem Felsen und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war und Gideon sagte, wehe Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ophra, der Stadt der Abjeseriter. Zweite Etappe, Gott hat mit Gideon geredet. Drittes Reden. Es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste. Eine klare Ansage, die Gideon da in der Nacht bekommt. Und Gideon macht das auch, allerdings nicht alleine. Er hat Leute, die ihm helfen und er macht es auch nicht bei Tag, sondern bei Nacht, wo es keiner sieht. Und am nächsten Tag wird das natürlich trotzdem deutlich, was da passiert ist. Und es kommt zu einer ziemlichen Auseinandersetzung. Aber am Ende lässt man es Gideon durchgehen, weil sein Vater sich für ihn einsetzt. Und dann heißt es in Vers 33, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich miteinander und sie zogen herüber und lagerten sich im Tal Jisrael. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon und er stieß in das Horn und die Abiezeriter wurden zusammengerufen ihm nach. Jetzt wird es also ernst. Und das Reden Gottes geht weiter. Vers 36, nächste Etappe im Reden Gottes mit Gideon. Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du geredet hast, siehe, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne. Wenn Tau auf der Wolle allein sein wird und auf dem ganzen Boden Trockenheit, dann werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, wie du geredet hast. Jetzt gibt es also einen echten Härtetest für die Frage, ob Gott wirklich geredet hat, ob das wirklich Gott ist. Er legt, das war halt so sein Lebensumfeld, er legt diese Wolle, die legte man immer auf die Tenne, wenn die frisch geschoren war, weil da Wind war, damit die ganz trocken wurde. Aber nachts kam natürlich der Tau und er macht jetzt diese Probe, der Boden ist nass, die Wolle bleibt trocken. Und als es so gekommen ist, sagt er sich, gut, es könnte auch mal irgendwie Zufall gewesen sein, kannst du das bitte noch einmal umgedreht machen, Gott? Mach die Wolle nass und lass den Boden trocken bleiben. Und genau so kommt es. Und dann ist es wieder Gott, der die Initiative ergreift und sagt, er sagt dann zu Gideon, nachdem Gott Gideon dieses Zeichen bekommen hat, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Und jetzt macht Gott aus einem großen Heer, das allerdings im Vergleich zu dem Heer Midians verschwindend klein war, eine kleine Truppe von 300 Leuten. Und dazu gibt er Gideon ein Auswahlkriterium an die Hand. Das erste ist, jeder, der Angst hat, soll nach Hause gehen. Da gehen schon mal die meisten. Und dann bleiben immer noch zu viele übrig und dann gibt es eine Probe am Bach, wo die Leute trinken sollen. Und man kann da auf verschiedene Weise trinken. Entweder kniet man sich hin und trinkt oder man nimmt das Wasser in die Hand und führt es zum Mund. Die Gruppe, die kleiner ist, die geleckt haben, wie es hier heißt, die bleiben übrig. Und das sind die 300 Leute, mit denen Gideon jetzt weiter unterwegs ist. Und jetzt redet Gott nochmal mit Gideon, weil Gott diesen Gideon kennt. Und er sagt zu ihm, mache dich auf, in Vers 9 im Kapitel 7, geh in das Heerlager der Midianiter hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, dann geh du mit deinem Burschen Pura zum Heerlager hinab. Da wirst du hören, was sie reden. Und danach werden deine Hände stark werden, sodass du in das Heerlager hinabgehen kannst, also dann auch zum Kampf. Da ging er hinab, er und sein Bursche Pura, bis in die unmittelbare Nähe der Gerüsteten, die im Heerlager waren. Und dort hört Gideon jetzt, belauscht einen Traum, den ein Mann seinem Gefährten erzählt. Und dieser Mann sagt, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte in das Heerlager Midians. Und es kam bis zum Zelt und schlug es nieder, dass es umfiel. Und er kehrte es um, das Unterste zu Oberst, und das Zelt lag da. Da antwortete sein Gefährte und sagte, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes Joasch, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Heerlager in seine Hand gegeben. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Und er kehrte ins Heerlager Israels zurück und sagte, macht euch auf, denn der Herr hat das Heerlager Midians in eure Hand gegeben. Und jetzt kommt diese berühmte Geschichte, in der Gideon mit diesen 300 Mann das Heerlager umringt. Es ist ja praktisch nur eine einzelne Reihe von Leuten. Jeder hat eine Fackel, jeder hat einen Krug. Es ist mitten in der Nacht. Der Angriff erfolgt während des Wachwechsels, also als ein Drittel der Bewaffneten in dem Lager mit der Wache gerade fertig war und zurückgeht ins Lager hinein, während die anderen rauskommen. Und jetzt werden plötzlich die Fackeln um das Lager herum angezündet. Die 300 machen einen gigantischen Lärm und in diesem Heerlager Midians bricht eine Panik aus. Vor dem Hintergrund dieser Psychologie, die Gideon ja selbst hatte hören können, dass die ohnehin schon Sorge haben, dass da etwas auf sie zukommt. Freund und Feind wird nicht mehr unterschieden. Und ohne dass Gideon kämpfen muss, ergreift das ganze Heer der Midianiter die Flucht. Eine gigantische Befreiung, die auch so gründlich und so endgültig war, dass sie tatsächlich mit diesem historischen Problem für das Volk Israel das beendet hat. Deswegen wird auch an verschiedenen Stellen im Alten Testament auf diesen Tag immer nochmal Bezug genommen. Das war nicht einfach nur ein Sieg, das war eine ganz wichtige Etappe für dieses Volk Israel in seinem Besitz des Landes. Ja, und das war es eigentlich mit dem Reden Gottes im Leben von Gideon. Nach diesem Sieg gibt es nicht mehr viel davon. Und ich will euch eine letzte Geschichte erzählen, nachdem Gideon dann diesen ganzen Sieg errungen hat. Da sagen die Männer von Israel zu ihm in Richter 8, herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, du hast uns aus der Hand Midian gerettet. Gideon aber sagte zu ihnen, nicht will ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sagte zu ihnen, eine Bitte will ich von euch erbitten, gebt mir ein jeder einen Ring von seiner Beute. Sie sagten, gerne wollen wir sie dir geben. Und sie breiteten ein Obergewand aus und warfen ein jeder einen Ring von der Beute. Und das Gewicht der Ringe betrug 1700 Schekel Gold. Und dann macht Gideon daraus eine Figur, ein Ephod, und stellt es in seiner Stadt auf in Ophrah. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Das heißt, verfiel dort dem Götzendienst. Das wurde Gideon und seinem Haus zur Falle. Ja, Gideon ist nicht nur ein Mensch, von dem man lernen kann, wie man auf Gottes Stimme hört, sondern an dessen weiterer Entwicklung man auch sehen kann, dass auf die Stimme Gottes keiner von uns ein Abo hat. Dass das ein Thema bleibt, um das wir uns in unserem Leben immer neu kümmern müssen. Und jetzt gehen wir mal die Dinge durch, die in dem Alpha-Kurs zu der Frage gesagt werden, wie redet Gott? Und es fängt an, und das haben wir heute auch schon im ersten Gottesdienst gehört, mit Gottes Wort. Gott redet zuallererst durch sein Wort zu uns. Und das ist das, was am Anfang dieser Geschichte passiert. Die Leute schreien zu Gott um Hilfe. Das ist aber noch keine Umkehr im biblischen Sinne. Das ist erstmal Verzweiflung über die Situation, in der man steckt. Und Gott antwortet ihnen mit seinem Wort. Und damit fängt das Reden Gottes für uns immer an. Thomas Kindl hat heute im ersten Gottesdienst gesagt, das Wort Gottes setzt einen Rahmen für das Reden Gottes, für alles andere Reden Gottes, das es gibt, mit Zeichen, mit Wundern, mit Visionen, mit Träumen. Es wird sich immer für uns in dem Rahmen dieses göttlichen Wortes bewegen. In der Jesus erzählt im Neuen Testament eine Geschichte von einem Mann, der schon im Jenseits ist und seine Brüder warnen möchte, damit die nicht in die gleiche schreckliche Lage kommen nach ihrem Tod wie er. Und er sagt, schickt doch einen von den Toten, er hat auch eine Idee, wer das machen könnte, Lazarus, und das soll der mit denen reden, dann werden die ihr Leben ändern. Und dann sagt Gott zu diesem Mann, diese Leute haben Mose und die Propheten. Und wenn sie darauf nicht hören, dann werden sie auch nicht reagieren, wenn jemand aus den Toten aufersteht und zu ihnen spricht. Und das ist genau dieser Gedanke. Dieser Rahmen, den das Wort Gottes setzt, den kann kein anderes Reden überschreiten oder ergänzen. Der Hebräerbrief sagt ganz am Anfang, nachdem Gott vielfältig oder auf vielerlei Weise zu uns geredet hat, zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet als Sohn. Das Reden Gottes ist in Jesus geschehen. Und wir kommen nie daran vorbei, auf dieses Wort Gottes zu hören. Und viel von unserem Scheitern an der Stimme Gottes fängt damit an, dass wir an manchen Stellen nicht bereit sind, einfach auf das zu hören, was das Wort Gottes uns selber sagt. Aber wir können von Gideon auch lernen, dass es nicht darum geht, dieses Wort nur allgemein zu kennen und zu hören. Gideon muss dieses Wort auch persönlich hören. Der Engel kommt zu ihm persönlich und macht ihm klar, was das für ihn bedeutet. Und wie anders ist diese Ansprache? Was, und ich weiß, dass Leute hier sitzen, die das erlebt haben, wie die Bibel von einem toten Buch, von einer Buchstabenwüste, plötzlich wurde zu etwas, was zu ihnen selbst gesprochen hat und bis heute spricht. Und das erlebt Gideon hier. Als dieser Engel zu ihm kommt und ihn anspricht, nicht auf das zuerst, was er tun soll, sondern auf das, wer er ist. Gott ist mit dir, du tapferer Held. Und das erlebt jeder, der sich auf die Stimme Gottes einlässt und dem das geschieht, dass das, was in der Bibel steht, plötzlich für ihn persönlich wichtig wird, dass sich nicht die Frage stellt, was soll ich jetzt tun, sondern wer bin ich eigentlich? Und Gideon wird hier gesagt, in dir steckt so viel mehr. Das ist schon toll, klar, dass du hier den Weizen rettest vor Midian. Du bist noch nicht in der Felskluft, du kriegst das ganz gut hin. Aber in dir steckt so viel mehr. Und ich möchte so viel mehr aus deinem Leben machen. Und was Gideon hier erlebt, ist ja eine Bekehrung. Das ist eine Bekehrungsgeschichte. Als er spürt, dass da tatsächlich Gott zu ihm spricht, mit seiner ganzen Güte und seiner ganzen Wundermacht, da kann er zusammenbrechen. Da kann er sagen, wehe mir. Und das kommt in der Bibel an ganz vielen Stellen vor. Als Petrus am Anfang seiner Zeit mit Jesus diesen riesigen Fischzug tut und plötzlich überall Fische sind und er das größte Geschäft seines Lebens macht als Fischer, da bricht er vor Jesus zusammen und sagt, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Wir können gar nicht wirklich bereuen und umkehren, wenn uns nicht die Güte Gottes schon vorher angerührt hat. Und das ist das, was Gideon hier erlebt, durch das Wort Gottes, das für ihn persönlich Wirklichkeit wird. Und das versetzt ihn in die Lage, loszuziehen. Gott redet zu uns vor allen Dingen durch sein Wort. Und wir sollten Gott darum bitten, dass er es für uns immer wieder neu aktualisiert und aufschließt. Wir haben am Anfang Hebräer 3, Vers 7 gehört, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Das ist genau der gleiche Gedanke. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, Doppelpunkt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Er zitiert ein Wort aus dem Alten Testament, vor Hunderten von Jahren geschrieben, und sagt zu seinen Zuhörern, deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Das ist jetzt für euch aktuell, weil es durch den Heiligen Geist für euch wirksam wird. Und dann spielt dieses Heute auch in Hebräer 3 und 4 eine riesige Rolle. Und er sagt sozusagen, ja, es gab damals ein Heute in der Geschichte des Volkes Israel. Es gab ein Heute, als David diesen Psalm geschrieben hat. Und er sagt zu seinen Zuhörern, lasst euch ermutigen jeden Tag, solange es heute heißt, dass ihr auf das Reden Gottes reagiert. Ja, und ich will auch sagen, wenn man ganz aufs Ende blickt, wie wichtig, wie ernst das auch ist, auf Gottes Wort tatsächlich zu reagieren. Ganz am Ende, als der Sieg errungen ist, da kommen die Leute zu Gideon und sagen, jetzt machen wir dich zum König. Nicht nur zum König, du wirst der Chef einer Dynastie, dein Sohn, dein Enkel, das sollen alles unsere Könige sein. Und Gideon kannte das Wort Gottes. Er wusste, dass das nicht richtig ist. Und er sagt den Leuten auch, nein, nein, ich bin nicht der König, Gott ist euer König. Er kennt das Wort Gottes und er spricht es auch aus. Aber mit seinem Handeln macht er das Wort Gottes gleichzeitig für sich selbst ungültig. Denn das habt ihr gehört, er lässt so ein königliches Standbild aufstellen, das man auch, vor dem man sich auch niederbeugen kann. Und dann, das habe ich nicht mehr mitgelesen, dann hat er einen Harem mit 70 Frauen. Das war damals sozusagen das Markenzeichen eines königlichen Herrschers, das Statussymbol. Und einer dieser Söhne, der ihm besonders wichtig ist, der bekommt den Namen Abimelech. Und das heißt, mein Vater ist König. Er ist mit dem Wort Gottes unterwegs. Es ist so wie eine Kugel, die so angestoßen wird und die rollt auch noch, nachdem der Impuls gekommen ist, weiter in die Richtung. Aber es gibt keine neuen Impulse mehr. Und deswegen entwickelt sich das Leben von Gideon am Ende nicht positiv und vor allen Dingen das, was das Volk Israel danach betroffen hat, leidet darunter, dass die Reaktion auf das Wort Gottes nicht mehr da ist. Zweiter Punkt, Gottes Geist. Darüber haben wir jetzt eigentlich schon gesprochen. Wenn Gott durch seinen Geist zu uns redet, dann tut er das vor allen Dingen dadurch, dass er das Wort Gottes für uns lebendig macht. Und ohne diesen Geist sind wir gar nicht in der Lage, das Wort Gottes für uns und unser Leben wirklich anzuwenden und wirksam zu lassen. Aber es gibt noch mehr. Und davon ist diese Geschichte hier voll. Und mich beeindruckt an Gideon, wie konsequent er hier dabei bleibt, sich zu vergewissern, dass er Gott wirklich gehört hat und ihm wirklich begegnet ist. Manchmal wird das Gideon auch angekreidet, gib mir noch ein Zeichen, gib mir noch ein Zeichen. Er sagt auch einmal zu Gott, sei bitte nicht böse, ähnlich wie Abraham das auch in seinen Gesprächen mit Gott gemacht hat. Aber ich glaube, dass Gideon hier ein Vorbild ist, weil er ganz sicher sein möchte, dass er Gottes Stimme wirklich gehört hat. Und Gott bestätigt ihm sein Reden auf übernatürliche Weise. Menschen, die auf der Feindesseite stehen, haben Träume, die Gideon bestätigen. Gideon hört Gottes Stimme. Es gibt ganz viele Gelegenheiten, in denen Gottes Geist hier für Gideon da ist. Und besonders schön ist dieser eine Vers, den wir gelesen haben, nachdem Gideon diese Bestätigung erfahren hat, da heißt es, als sich das ganze Heer sammelt, aber Gideon wurde mit dem Geist Gottes umkleidet. Der Geist Gottes umkleidete Gideon. So steht das hier in dieser Übersetzung. Das ist relativ nah, glaube ich, an dem wörtlichen Text. In manchen Übersetzungen steht, der Geist erfüllte ihn, aber er wurde mit dem Geist Gottes umkleidet. In der Gewissheit, dass Gottes Nähe bei ihm ist. Gott spricht zu uns durch seinen Geist und es ist ein Geschenk, dass wir auf diese Signale, wie ungewöhnlich sie auch immer sein mögen, reagieren dürfen. Und wenn das so ist, dann sagt der Alpha-Kurs, dann dürfen wir einen Fehler nicht machen, dass wir meinen, wir sollten jetzt unseren gesunden Menschenverstand abschalten. Der Alpha-Kurs sagt, und das entspricht dem, was die Bibel auch insgesamt sagt, wenn Gott zu uns spricht, dann wird er das immer auch zu unserem Verstand tun. Und man kann diese Geschichte Gideons auch erzählen als eine rein menschliche Geschichte. Es ist eine Geschichte, in der ein Mann sich auf den Weg macht, in der er sich was ausdenkt. Es ist auch in der Tat so, dass mit den Fackeln und den Krügen, da lesen wir nicht, dass Gott ihm das so explizit gesagt hatte. Da spielt auch sein eigener Verstand, seine eigene Klugheit eine Rolle, denn auch das kommt ja von Gott. Aber wir lernen an dieser Geschichte, dass dahinter viel, viel mehr steht. Dass dahinter ein Mann steht, der mit seinem Verstand im Gespräch mit Gott bleibt. Und noch etwas kann uns helfen, das Reden Gottes sicher einzuordnen. Der Alpha-Kurs nennt das die Gemeinschaft der Geschwister. Das Reden mit anderen. Am berührendsten ist ja die Situation, als Gideon schon als Heerführer, er hat 10.000 Leute hinter sich und Gott sagt zu ihm, ich spüre in deinem Herzen, dass du unsicher bist. Und ich habe noch etwas für dich, geh zu dem Lager runter und ich weiß, du hast Angst und deswegen geh nicht alleine, nimm deinen Burschen, deinen Knecht, deinen Diener Pura mit. Der wird hier extra mit Namen erwähnt, weil das für Gideon in dieser Situation so wichtig war, einen anderen Menschen zu haben, der das auch hört, der das mithört und mit dem er das besprechen kann. Und es ist so ein Geschenk, eine Gemeinde als Zuhause zu haben, in der das stattfinden kann, in der ich anfange, mit anderen darüber zu reden. Und verlass dich darauf, ohne dass du diesen Schritt tust, wirst du mit dem Hören der Stimme Gottes nicht so weit kommen. Es gibt das singuläre Reden Gottes nur zu einem einzelnen Menschen. Das kann Gott machen. Das wird aber immer eine Ausnahme sein. Und der Schritt der Demut, der auch dazu gehört, über meine Eindrücke, meine Fragen, meine Träume und Visionen mit anderen zu sprechen, ist so ein riesiger Schritt der Befreiung und Entwicklung. Deswegen bin ich froh, dass die Gemeinde sich auch nochmal neu auf den Weg macht, das Thema Kleingruppen neu zu beleben, neu zu definieren. Es gibt Jüngerschaft, es gibt die Möglichkeit, Zweierschaften zu gründen. Ich werde das Reden Gottes für mein Leben nur sicher erfahren, wenn ich anfange, auch mit erfahrenen Geschwistern im Glauben darüber zu reden. Und auch für Gideon ist das eine wichtige Erfahrung. Und dann das Letzte, die Gegebenheiten. Gideon ist ja deswegen so berühmt, weil er der Mann ist, der das Wollvlies auslegt. Und wie viele von uns haben das schon auch schon mal ausprobiert? Wenn die Ampel grün ist, dann heißt das, ich bin auch mit meiner Entscheidung auf dem richtigen Weg. Wenn mir diese Frau die Kaffeetasse nur halb voll schüttet, dann soll ich sie fragen, ob sie meine Frau werden möchte. Das Schönste, was ich mal dazu gelesen habe, in einem eher weltlich geprägten Buch von David Safia, da ist eine Frau unterwegs, die auch so mit dem Gedanken ringt, ob Gott mit ihr redet und ob ihr Gott irgendein Zeichen geben will. Und sie will das aber ganz schlau machen, weil sie schon weiß, wenn man jetzt sagt, Gott gib mir ein Zeichen, da ist ja die Wahrscheinlichkeit 99:1, dass nichts passiert, weil das einfach der natürliche Lauf der Dinge ist. Also der kleine grüne Zwerg mit der roten Mütze steht ja in der Regel nicht vor der Haustür, wenn man Gott darum bittet. Und sie sagt dann, sie liegt im Bett in ihrem Kinderzimmer, schon ein bisschen älteres Haus, und sie sagt dann zu Gott, wenn ich das jetzt so machen soll, was sie auch selbst möchte, dann gib mir bitte kein Zeichen. Wenn ich das so machen soll, dann gib mir bitte kein Zeichen. Ja? Dann fällt aber blöderweise in dem Moment der Putz von der Decke und fällt ihr ins Gesicht, sodass sie annehmen muss, dass Gott ihr vielleicht doch ein Zeichen gegeben hat. Also das ist mit den Gegebenheiten, das ist ein spannendes Thema. Und worauf man vielleicht bei Gideon, was man hier von Gideon dazu lernen kann, der das ja gemacht hat und mit Erfolg gemacht hat, deswegen ist es ja durchaus ein ernstzunehmendes Thema, ist, dass es bei Gideon im Kontext stand schon des Gesprächs mit Gott. Er hat vorher intensiv schon mit Gott gesprochen und hatte schon etwas von der Stimme Gottes gehört. Und wusste dann auch von Gott aus, dass es richtig ist, auf dieses Zeichen zu achten. Und ich glaube, dass es sehr richtig ist, wenn wir unser Leben genau beobachten. Und dass es keinen blinden Zufall in unserem Leben gibt. Und dass wir davon ausgehen dürfen, dass Gott Umstände, Zufälle in seine Hand nimmt und für sich in unserem Leben auch nutzen möchte. Und wir können lernen, darauf klug zu achten. Im Gespräch mit anderen, im Gebet, im Hören auf das Wort Gottes spielen dann auch die Zufälle meines Lebens eine Rolle. Am schönsten wird das vielleicht in Sprüche 3, Vers 7, glaube ich, zum Ausdruck gebracht, wo es heißt, verlasse dich auf den Herrn, setze nicht nur auf deinen eigenen Verstand und dann heißt es, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Erkenne Gott auf allen deinem Leben. In allem, was in meinem Leben passiert, kann ich Gott erkennen und möchte mir Gott auch begegnen, auch durch die Gegebenheiten, die mein Leben so mit sich bringt. Und Gott ist so genial darin, Zufälle zu produzieren, aus denen gigantische Sachen passieren können. Und ich glaube, wir sollten alle viel offener sein für das, was Gott in unserem Leben auch durch die Gegebenheiten tun möchte. Ja, und wenn man sich das klar gemacht hat am Beispiel von Gideon, dann ist eigentlich das umgekehrt. Ich habe jetzt mal hier Bill Hybels zitiert, weiß ich denn jetzt, ob Gottes Stimme wirklich da war, auch schon gesagt. Bill Hybels sagt, achte zuerst darauf, ob das, was du hörst, mit Gottes Wesen in Übereinstimmung steht. Passt es zu Gott, wie er ist? Und es ist interessant, dass Gott sich Gideon zuallererst mit seinem gnädigen persönlichen Wesen offenbart. Und dann schaue, ob es auch mit der Bibel in Übereinstimmung steht. Ich finde es interessant, diese beiden Aspekte so nebeneinander zu stellen, Gottes Wesen und die Bibel. Man könnte ja sagen, ja, wenn ich die Bibel gelesen habe, dann habe ich ja auch Gottes Wesen schon gleich mit dabei. Aber manchmal ist es schon gut zu wissen, die Bibel muss man so lesen, dass man Gottes Wesen darin auch entdeckt und sich auch von Gottes Wesen dabei leiten lässt. In einem anderen Buch von Nicky Gamble über die Bergpredigt, da sagt er das so. Jesus hat uns ja in der Bergpredigt auch das Gesetz nochmal ans Herz gelegt und gesagt, ich habe das Gesetz für euch nicht aufgehoben. Im Grunde genommen bestätige ich es sogar. Und Nicky Gamble sagt dann, das ist so. Es stimmt, dass dass alles, was Gott möchte, sich in einem Wort zusammenfassen lässt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also man könnte sagen, mit diesem Wesenszug Gottes ist eigentlich alles gesagt. Aber wir brauchen trotzdem auch konkrete Gebote, damit wir das nicht missverstehen. Damit nicht jemand, der sich gerade außerehelich verliebt hat, sagt, ja, Gott ist ja Liebe, ne? Das passt ja dazu. Sondern die konkreten Gebote helfen uns, dieses Wesen Gottes auch nicht misszuverstehen an den Stellen, wo wir vielleicht in der Versuchung wären. Und deswegen gehört das zusammen, Gottes Wesen und die Bibel. Nikki Gamble sagt dann auch, ein schönes Beispiel ist die Straßenverkehrsordnung. Man könnte sie eigentlich komplett zusammenfassen in, glaube ich, Paragraph 1, da steht so sinngemäß, du sollst immer rücksichtsvoll und vernünftig fahren. Damit ist eigentlich alles gesagt. Und man braucht auch dieses Grundverständnis, um die ganzen folgenden Paragraphen nicht misszuverstehen. Das war meine Vorfahrt, deswegen bin ich dir jetzt zu Recht in die Seite reingefahren. Nein, so ist das nicht gemeint. Das übergreifende Prinzip ist das Entscheidende. Aber natürlich brauche ich auch die weiteren Paragraphen, um zu wissen, wann ich jetzt bremsen muss und wann ich Gas geben darf. Und so ist es vielleicht auch in gewisser Hinsicht mit diesem Spannungsverhältnis zwischen Gottes grundsätzlichem Wesen, seiner Art und den vielen Einzelheiten, die in der Bibel stehen. Wir brauchen beides. Wir brauchen die menschliche Klugheit, auf jeden Fall, sie kommt von Gott. Bill Heibels sagt, frag dich auch, ob das zu dir passt, was du da gehört hast, und höre auf den Rat der Geschwister. Sicher sind diese drei Punkte, menschliche Klugheit, mein eigenes Wesen, wie ich bin, und der Rat der Geschwister, keine abschließenden, endgültigen Kriterien, sondern Dinge, die ich immer gegeneinander abwägen muss. Aber es lohnt sich, sich auf diesen Weg zu machen und darum zu ringen. Und deswegen ende ich genauso, wie jeder, der über dieses Thema redet, endet, nämlich mit dem Hinweis, ja, das ultimative Kriterium, wie ihr jetzt Gottes Stimme erkennen könnt, habe ich euch leider nicht verraten, weil uns die Bibel das auch in der Form zum Glück nicht gibt. Weil es immer um einen Weg geht, auf den du dich nur persönlich machen kannst und die Stimme Gottes auch nur für dich persönlich in deinem Leben da ist. Aber etwas will ich von Gideon doch lernen, das habe ich auch schon gesagt. Ich will lernen, dran zu bleiben und mich nicht zufrieden zu geben. Ich will nicht wie Gideon in seinen späteren Tagen mit irgendwelchen Gottesworten unterwegs sein, die mit meinem Leben nichts mehr zu tun haben. Und ich will so lange fragen, bis ich sicher bin. Ich habe so für mich in der Auseinandersetzung nochmal neu gelernt mit diesem Bibeltext, dass ich in meinem Leben viel zu früh an vielen Stellen damit aufgehört habe. Viel zu früh gedacht habe, okay, das ist halt so. Gottes, so genau kann man das auch nicht wissen. Und Gideon räumt für sich selbst auch den letzten Zweifel noch aus, weil er darauf vertraut, dass Gott wirklich mit ihm redet. Und das Zweite, was ich von Gideon lernen möchte, ist, das Sein kommt vor dem Tun. Gottes Stimme interessiert sich zuerst dafür, wer ich bin und wie mein Verhältnis zu ihm ist. Dazu haben wir auch ein wunderbares Anspiel im ersten Gottesdienst gesehen. Da ist dieser Vater, der möchte erstmal mit mir am Tisch sitzen und Gemeinschaft mit mir haben. Und dann kommt alles, was ich auch für ihn tun kann. Und das heißt nicht, dass ich warte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn ich sorgfältig prüfe, wenn ich mich erstmal auf mich konzentriere, dann bleibt es trotzdem wahr, dass ich das dort, wo Gott zu mir gesprochen hat, auch mein Gehorsam und meine Tat gefragt ist. Das war bei Gideon so, nachdem Gott sich ihm offenbart hatte, in der gleichen Nacht kommt der Auftrag, du sollst den Altar des Baal umstoßen. Und an dieser Tat hat sich alles weitere Reden Gottes in seinem Leben entschieden. Und als Gideon nach seinem Sieg und nachdem er gefeiert worden ist, dieses Standbild, dieses Ephod wieder aufrichtet, damit die Leute was zum Angucken haben, da endet das Reden Gottes in seinem Leben. Und das Letzte, was mich in dieser Geschichte besonders berührt, ist das Thema, dass man über das Reden Gottes Frieden bekommen kann. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Freund geredet. Wir waren einfach im Auto unterwegs. Ich habe ihm auch gar nicht gesagt, dass dieses Thema für mich im Moment wichtig ist, weil wir das in der Gemeinde hier aufgreifen wollen. Aber er fing dann einfach von sich aus an, mir einige Dinge aus seinem Leben zu erzählen, über Entscheidungen, die er getroffen hatte im Beruf, auch Entscheidungen, sich sehr zu engagieren an bestimmten Stellen für einen einzelnen Menschen, der in Not war. Ich wusste das alles schon. Ich wusste aber gar nicht, was dahinter steckt. Das waren Entscheidungen, die hätte man auch einfach so treffen können. Und er hat mir dann erzählt, wie er diese Entscheidungen getroffen hat. Und er hat mir gesagt, das Wichtige war für mich, dass ich gespürt habe, ich bin im Frieden Gottes mit dem, was ich jetzt tue. Und das ist dieser geistliche Prozess, um den es, glaube ich, am allerstärksten geht. Warum es sich lohnt, dran zu bleiben, weil am Ende dieser Friede steht. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als Gideon zum ersten Mal dem Engel des Herrn begegnet ist, dann und verstanden hat, dass Gott ihn annimmt, ihn begnadigt, ihn beruft, da baut er ja einen Altar in dieser Stadt Ophra und er gibt diesem Altar den Namen Jahwe Shalom, der Herr ist Frieden, weil er an der Stelle Frieden gefunden hat. Als er in dieses Lager runtergekrochen ist, auf allen Vieren mit seinem Diener Pura und sie hören da diese Vision, die die Feinde schon haben über ihren Sieg, da heißt es, als er das hörte, da betete Gideon an. Was für ein genialer Platz zum Anbeten. Aber das hat etwas mit diesem Frieden zu tun. Und es lohnt sich für uns, an diesem Frieden nicht vorbeizugehen und so lange mit Gott zu reden und nach Gott zu fragen, bis er uns über seine Stimme diese Klarheit und diesen Frieden gegeben hat. Es lohnt sich auch, zu Hause mal von Hebräer 3, Vers 7, von diesem ersten Vers an hier, heute, wenn ihr seine Stimme hört, das zu lesen bis in das vierte Kapitel hinein. Das ist wie eine Predigt über diesen einen Bibelvers. Und am Ende geht es dann im Hebräerbrief um genau das gleiche Thema. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, es ist noch eine Ruhe, und das ist das gleiche Wort wie Frieden, es ist noch eine Ruhe für das Volk Gottes übrig. Die Ruhe ist immer noch da. Und dann heißt es in diesem rätselhaften Werk, in diesem rätselhaften Vers, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Da gibt es einen Punkt der Ruhe, wo es nicht mehr um das geht, was ich tue, sondern wo ich mit Gott gemeinsam in dieser Sabbatruhe auf das schaue, was Gott in meinem Leben tut. Wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Und dann kommt ein Vers, mit dem ich schließen möchte. Und ich bin froh, dass das Lobpreisteam nochmal ein Lied für uns hat. Dann heißt es in Hebräer 4, Vers 11, direkt danach, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Es lohnt sich, darum zu kämpfen. Gideon hat das getan und sein Leben zeigt uns, dass Gott bereit ist, uns in diese Ruhe, in diese Gewissheit, in diesen Frieden über sein Wirken zu bringen. Ich möchte nochmal sagen, dass wir uns freuen über eure Eindrücke und eure Gedanken, die ihr auf dieser geistlichen Reise sammelt. Schreibt sie ins Forum, schreibt sie dem Michael, schreibt sie mir. Kommt jetzt nach vorne, wenn ihr spürt, dass es etwas gibt, was ihr gerne festmachen möchtet. Manchmal ist es nicht gut, die Dinge erst mit nach Hause zu nehmen, weil man es schon mal im Gespräch und im Gebet festmachen sollte. Vielleicht ist jemand hier, der zum allerersten Mal überhaupt auf diesen Gott zugehen möchte und erleben möchte, dass dieser Gott sein Leben verändern möchte. Dann ist jetzt dazu die Gelegenheit. Wir sind hier, es sind Geschwister hier, die bereit sind, mit euch zu beten. Und wenn du weißt, ich brauche an einer Stelle in meinem Leben die Klarheit über das Reden Gottes, hier ist niemand, der dir sagen kann, rechts oder links. Aber hier sind Menschen, die deine Geschwister sind und die bereit sind, mit dir dafür jetzt zu beten. Das Team hat ein Lied für uns und ich bin gespannt, was Gott uns in diesen nächsten 2 Wochen, die wir noch in dieser Reihe haben, zeigen wird.